Yes.
Ich hatte so gestern noch was. Es geht um Peters Artikel, wo er schreibt, also schon die schöpferische Arbeit beginnt mit dem Scheitern. Da war mir unwohl. Weil ich sage, wenn dann hier der künstlerische Motor anspringt, dann ist das was Wunderschönes. Das ist wie, als wenn ich eine Leiter hochsteige und merke, es müsste noch besser sein, es müsste noch besser sein. Wenn ich das mit Scheitern betrachte, dann würde ich jedes Mal runterfliegen. Wenn ich oben am Ende der Leiter angekommen bin, dann ist es eine Frage meiner Selbsterkenntnis. Ich habe mich übernommen, ich bin nicht gewachsen an dem, dann ist es ein Scheitern. Aber ich lasse mir meinen künstlerischen Motor nicht mies machen durch irgendeine negative Theorie, die mich am Anfang hindert, irgendwie künstlerisch wirken zu können.
Vielen Dank. Wollt ihr gleich dazu noch sagen? Zu dieser Frage.
Ja, das ist ja nun genau auf den Kopf gestellt. Wir wollen ja aus dem Scheitern kein Prinzip machen, oder? Also so nach dem Motto, ihr müsst erst richtig scheitern und dann könnt ihr erfolgreich sein. So ist es nicht gemeint, sondern, aber wenn man gescheitert ist, kann daraus etwas Wunderschönes entstehen. Aber im Prinzip muss man ja nicht immer erst scheitern, damit etwas gelingt.
Weitere Wortmeldungen?
Wir haben uns gestern darüber unterhalten.
Wie schaffe ich das, dass ich das, was ich als Schuld Nummer 1 oder als Scheitern Nummer 1 höchststrafe, nicht verzeihbar, dass ich das nicht immer runterrechne auf 4? Das ist passabel. Ja.
Ich so stehen lasse, wie es ist und auch darüber spreche mit anderen. Also in erster Linie. Bagatellisieren ist ja eine Form der Abwehr, nennen wir das in der Psychotherapie. Oder Verleugnen ist auch eine Abwehrform. Aber Schuld, das sage ich auch in der Psychotherapie, wenn ich mit Patienten spreche, die jetzt keinen Zugang zu christlichem Glauben oder zu irgendwelchen spirituellen Möglichkeiten haben, auch die wissen ja mit Schuld irgendwie umgehen. Mit Schuld kann man nur umgehen, indem man zu ihr steht und sie nicht bagatellisiert und sie in ihrer Härte stehen lässt. Und dann versucht, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das hängt dann mit dem Lebenskonzept zusammen, mit dem Lebenskonzept, was jeder Mensch hat. Wir Christen haben da eben eine Möglichkeit, dass wir eben von Gott uns die Vergebung zusprechen lassen. Aber auch das hat Auswirkungen auf unser Miteinander. Ne? Vergib uns unsere Schuld, wie wir unsere Schuld werden.
Mich würde die Definition noch interessieren, Scheitern, Fehler und der Zusammenhang von Schuld. Also Definition von Scheitern und Fehler. Die, ja.
Kann ich alles so schön definieren.
Aber ja, ein paar Gedanken.
Ja, ich habe es verstanden. Also Scheitern ist etwas sehr Subjektives. Das haben Sie ja schon an den Beispielen gemerkt. Ich erlebe oder Menschen erleben Scheitern manchmal mit ganz banalen objektiven Fakten. Also objektiv ist es eigentlich eine Bagatelle, subjektiv erlebe ich das als tiefe Scheitern. Also zum Beispiel die fünfte Geschichte. Ne? Objektiv sagen wir abgeklärten Erwachsenen, was ist da eine fünfte Geschichte. Ne? Subjektiv wird es als unter dem wird es so erlebt, dass einem der Boden mit Füßen gezogen wird. Also Scheitern ist was Subjektives, wäre ein Fehler, der eher etwas ist, was man auf eine gewisse, würde ich jetzt mal sagen, objektive Ebene heben kann. Ne? Entweder ist was richtig oder falsch. Und Fehler haben immer einen Bezugsrahmen, also ist immer die Frage, auf welchem Hintergrund das ein Fehler ist.
Also ich finde, ihr habt heute Morgen, für heute Abend selber eine wunderbare Definition entwickelt. Und die steht auch in dieser Zeitschrift Das Rad, denn Scheitern kommt ja auch von Holzscheiben, die auseinander scheitern, wo also ganz viel zerwirft und zerbricht, also wie heute Abend euer Scheiterhaufen. Also Scheitern ist ja viel umfassender, es fällt vieles zusammen und muss neu sortiert werden in einzelne kleine Teile, die neu zusammengesetzt werden, viel umfassender als ein Fehler.
Ich verstehe das mit dem subjektiven Scheitern sehr gut, also dass es darauf ankommt, wie ich das selber erlebe. Das Beispiel mit dem Joggen hat das ja wunderbar illustriert gestern.
Ich frage mich nur in dem Moment, wo es um Kategorien geht, wie wieder gut zu machen oder nicht wieder gut zu machen, löst das nicht quasi diese Subjektivität auf in etwas objektiv Gültiges?
Jetzt ist der Doktor gefragt.
Was mit objektiv Gültigung?
Also was über mein subjektives Erleben hinaus.
Ja, also wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen, sag ich mal, mit dieser Magnetschwebebahn, da sind objektiv gesehen zwei Leute verurteilt worden für, also das ist die juristische Seite, oft werden Menschen auch freigesprochen, obwohl was Furchtbares passiert ist, weil sie juristisch, objektiv gesehen keine Schuld haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich subjektiv nicht als gescheitert ansehen. Oft empfinde ich tiefe Schuld, auch wenn ich objektiv freigesprochen bin. Wenn ich ein Kind angefahren habe, mit meinem Auto zum Beispiel, habe ich eine Patientin gehabt, der einen Motorradfahrer umgefahren, der dann tot war, die ist objektiv freigesprochen worden, aus verschiedenen Gründen, weil es dann der auch eben leichtfertig gefahren ist oder Alkohol hatte oder irgendwas. Subjektiv fühlte die sich zutiefst schuldig. Das ist fand, dass sie da gescheitert ist.
Ja, da ist wieder die Frage, wo ist der Schnittpunkt zum Schicksalsschlag?
Also die erlebt das nicht als Schicksalsschlag, sondern als gescheitert, als schuldig. Sie ist depressiv geworden darüber, nicht wegen Schicksalsschlag. Schicksalsschlag ist etwas, was ich dann frage, ich war, da frage ich ja eher, warum hat Gott das zugelassen oder das hätte ich nicht verhindern können. Man fühlt sich in so einem Fall, denkt sie immer, sie hätte es vielleicht doch anders machen können. Vielleicht hätte sie doch etwas tun können, dass das nicht passiert. Also es ist sicher nicht so ganz genau zu definieren, aber das fällt mir dazu ein.
Klaus Greifer.
Meine Frage betrifft ein bisschen soziales Scheitern. Wir sind ja in Deutschland und da ist der Kommunismus gescheitert und ja, zum Teil unter der Demokratie auch. Der Kapitalismus ist gescheitert und es scheint eine allgemeine Weigerung zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Aus all dem gibt es keine Konsequenzen. Also in der Wirtschaft oft nicht, bei den Banken nicht, in der Politik nicht. Alle sitzen am Ende zusammen und haben gewonnen nach Wahlen. Das löst mir ein bisschen Frustration aus. Haben Sie einen Tipp, wie ich dann getragen habe?
Was würdest du dir denn wünschen, was sich ändern soll?
Ach so, ist das ja, das, was ihr uns erzählt habt, dass es auch in diesen Bereichen, dass man spüren würde, da hat jemand was daraus gelernt, dass es vielleicht auch was verändern würde. Aber umso größer Zusammenhänge sind, umso weniger habe ich den Eindruck, dass da was passiert. Und das betrifft auch teilweise kirchliche Strukturen, in denen wir leben. Das bleibt irgendwie gleich.
Oft braucht es sehr lange Zeit bei diesen gesellschaftsübergreifenden Dingen, bis man dieses Scheitern aufarbeitet. Wenn wir daran denken, wie lange wir brauchen und auch noch brauchen, um unsere Zeit des Dritten Reiches aufzuarbeiten, das war nicht in den 50er Jahren. Und mit den Zeiten der DDR kommt es jetzt so ganz langsam, dass das Thema wird. Also das ist für den Eindruck.
Ich habe manchmal den Eindruck und frage mich, ob Sie das vielleicht auch festgestellt haben, dass es bei uns quasi nicht wirklich eine Kultur des Scheiterns gibt, dass man gerade im Bildungswesen, vielleicht in der Schule jetzt möglichst keine 6 Seiten Geschichte oder irgendwas haben sollte und dass uns deswegen das Verständnis oder eine gewisse Routine in dem fehlt, weil es, was wir jetzt gesagt haben, war jetzt für mich nicht irgendwie wirklich was Neues, aber scheinbar ist es ja doch so, dass man das vielen Leuten nochmal sagen muss. Und ich würde mir eigentlich was wünschen, wo es sozusagen mehr Experimentierraum gibt und mehr Platz, wo Dinge schiefgehen können. Weil dann wird es vielleicht auch eher normal, als wenn man halt hingefallen ist, wieder aufhören.
steht oder dass man erstmal zugibt, dass man vielleicht überhaupt hingefallen ist. Da würde mich mal Ihre Meinung interessieren.
Also das wird ja an den Schulen jetzt durch G8 nicht gerade gefördert, dass man fröhlich auch mal scheitern darf und Kreativität ausleben darf, sondern der Leistungsdruck wird ja ungeheuer erhöht. Unsere Tochter Nora, von der ich euch gestern erzählt habe, mit der 5 in Geschichte, die hatte wirklich am größten Schwierigkeiten in der Schule und ausgerechnet die wird jetzt Grundschullehrerin und macht Referendariat gerade und hat eine Zusatzausbildung gemacht als Montessori-Pädagogin. Er lernt also eine Pädagogik, wo es gerade darum geht, dass Kinder selbstbestimmt lernen und ihre Kreativität entwickeln können. Ich denke, an so einzelnen Punkten können wir lernen. Sie ist dann in einem Lehrerverband, der heißt Netzwerk der Zukunft, wo es auch darum geht, Kindern das zu ermöglichen und neue pädagogische Strukturen zu entwickeln. Aber es ist ein mühsamer Weg angesichts eben von G8 und diesem Leistungsdruck. Ja, kann nur jeder Einzelne sehen, dass er da seine Schritte zu beiträgt.
Also meine Frage oder mein Beitrag schließt sich eigentlich an das an, was jetzt gerade gesagt wurde. Wir haben uns immer damit beschäftigt, wie es dem Einzelnen geht, der scheitert. Aber wie ist das Scheitern allgemein in der Gesellschaft, auch in der christlichen Gemeinde, angesiedelt? Und wie gehen die anderen damit um, wenn sie jemanden scheitern sehen? Ich glaube, da ist ein ganz großer Punkt, der sehr gefährlich ist. Da geht es nämlich um diesen ganzen Faktor Neid. Und der hat es ja verdient, wenn er jetzt so scheitert. Und da müssen wir, wenn wir jetzt nicht gerade in so einer Situation sind, dass wir selber scheitern, aber doch an uns arbeiten, weil man ja auch oft andere scheitern sieht.
Ja, das können wir nur bestätigen, deswegen haben wir das Buch geschrieben. Es war mir ein Anliegen, ein Buch über Scheitern zu schreiben, genau aus dem Grund, weil ich finde, auch unter Christen könnte damit besser umgegangen werden.
Mir fehlt noch ein Begriff, der leider ein bisschen untergegangen ist, und zwar ist das Selbstwertgefühl und das die Wertschätzung. Ich glaube, gerade Männer tun sich besonders schwer zuzugeben, dass sie scheitern, weil sie ihre Leistung, weil sie sich sehr über die Leistung definieren und eigentlich nicht scheitern dürfen. Das Gleiche ist ja auch bei großen Organisationen. Die katholische Kirche tut sich unheimlich schwer zuzugeben, dass sie im Mittelalter gescheitert ist mit ihren Inquisitionsmaßnahmen, weil sie auch wahrscheinlich Angst hat, ihre Würde und ihre Selbstbehauptung zu verlieren.
Wollt ihr was dazu sagen?
Scheitern kannst du mal an Selbstwertgefühl. Ob bei den Männern mehr als bei den Frauen, weiß ich nicht. Kann sein. Selbstwertgefühl ist nochmal ein Thema für sich. Da verweise ich natürlich unser Buch, Je mehr unter Wert, Wege zu mehr Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Aber das Zweite, was du ja gesagt hast mit der katholischen Kirche, ist jetzt nochmal ein anderes Thema auf einer sehr globalen Seite. Da kann ich jetzt gar nicht so gut zusammen. Das würde uns jetzt sehr weit führen.
Also meine Frage wurde vielleicht zum kleinen Teil schon beantwortet. Und zwar würde mich interessieren, wirklich, warum Sie dieses Buch geschrieben haben. Sie haben sehr, sehr viele Geschichten erzählt über andere Menschen und sehr wenig über Ihr eigenes Scheitern. Wenn man künstlerisch arbeitet, dann ist man doch sehr oft konfrontiert mit Scheitern an den eigenen Ansprüchen und so weiter. Also mich würde einfach interessieren, Ihre Motivation und ob Sie nicht vielleicht irgendwie uns vielleicht auch ermutigen können mit dem, wie Sie aus eigenem Scheitern wieder herausgekommen sind.
Tja, zum eigenen Scheitern gehört auch die Erfahrung, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt öffentlich, dann kriegt man übelst Schläge. Also wenn ich, ich habe zum Beispiel, haben einen Nordheim in der Zeitung eine regelmäßige Andachtsreihe von, in der Pastorinnen und Pastoren das Wort zum Sonntag schreiben. Wenn ich sehr persönliche Geschichten schreibe über mich selber, dann kriege ich am meisten Leserbriefe. Und zwar sowohl Leserbriefe, die schreiben, ja super, das habe ich genauso erlebt, aber auch Leserbriefe, die schreiben, wie kann man sich nur selber so in den Vordergrund stellen. Also das ist vielleicht eine Erfahrung, die Sie selber auch gemacht haben. Von daher ist es immer so eine Frage, wie viel man, eine Frage der Dosierung, wie viel man von sich selbst erzählt, wie viel nicht. Ich habe Ihnen gestern die Geschichte erzählt von meinen 1,5 Jahren an der Berufsschule. Für mich persönlich war das ein fulminantes Scheitern in vieler Hinsicht. Ja, aber ich denke wirklich, es ist eine Frage der Dosierung und meine schlimmsten Erfahrungen mit Scheitern hängen auch damit zusammen, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich habe mich da öffentlich zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Ja, also ich hatte so das Gefühl zwischendurch bei den Geschichten, dass manches Scheitern irgendwie wie so ein Sieg irgendwie ist. Also gerade jetzt mit diesem Maler, der so am Ende so, das so mit dieser Ohnmacht hingegeben hat und gesagt hat, okay, er kann es nicht ändern, hat er sein Bestes gegeben. Und irgendwie glaube ich, dass halt Scheitern auch was mit Ohnmacht zu tun hat und dass man Ohnmacht irgendwie auch dringend für Kunst braucht und dass ja, Scheitern in der Hinsicht für mich irgendwie was Gutes ist. Ob man das auch so sehen kann, dass halt Scheitern und Ohnmacht und Sieg halt was Positives ist.
Ohnmacht ist mir ein bisschen zu passiv. Aus Ohnmacht entsteht nicht so sehr viel, weil es wenig Energie hat. Ohnmächtige Wut, das ist schon etwas, woraus man was machen kann. Wenn ich was verändern will, nicht an ihre Ohnmacht anzuknüpfen, sondern an das, was dahinter steckt, an die Wut. Und wenn die Wut nicht gut oder der Ärger oder ja sicher bei sehr war es natürlich da war, dass nun sein Kreuzweg dort nicht anerkannt wurde von der katholischen Kirche. Aber nur aus Ohnmacht, denke ich, entsteht meist eher Depression und Passivität. Wenn es uns gelingt, auch an den Ärger, der dahinter steckt, ranzukommen und wenn es eine ohnmächtige Wut ist und die positiv zu nutzen, dann komme ich in der Psychotherapie immer ein Stück weiter mit dem Patienten. Also aus meinem Bereich spreche ich jetzt nicht aus dem Künstler. Vielleicht kann man es mehr fragen.
Ich schließe jetzt gerade mal die Meldeliste. Wir haben noch 4, die sich gemeldet haben. Und der erste ist Frau.
Ich bleibe so ein bisschen irritiert zurück, weil ihr die meisten eurer Thesen ja mit Geschichten irgendwie unterlegt oder versucht habt zu erläutern. Das Verrückte ist nur, mich haben die Geschichten großteils nicht überzeugt, weil ich zu jeder Geschichte mindestens 10 Gegengeschichten kenne. Und ich kenne eben Leute, die haben nach einer sehr schmerzhaften Trennung keine tolle Pianistin gefunden. Und ich kenne Leute, die haben ihren Glauben verloren und mein eigener Großvater konnte seinen Traumberuf irgendwann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben, der ist daran auch psychisch zerbrochen, der hat sein Leben lang gut für die Familie gesorgt, aber glücklich war er damit nie wieder. Und jetzt ist so meine Frage, was ihr sagt, das sind einfach so Thesen, die sich, wenn man das gute Beispiel kennt, gut belegen lassen oder woher seid ihr sicher, dass das überhaupt stimmt? Also ich, die, so eine These wie, das kann den Glauben erneuern, kann ich nur sagen, ich kenne Leute, die haben ihren Glauben auch ihres Scheiterns verloren.
Wir hätten dieses Seminar oder diese Vorträge auch ganz anders machen können. Wir haben genug Beispiele, wo es einfach an die Wand, wo Menschen ihr Leben an die Wand fahren. Und vielleicht machen wir es nächstes Mal so. Das werden wir nochmal erzählen. Was, unser täglich Brot ist, mein täglich Brot ist mit diesen Menschen, von denen Sie da sprechen, in der Psychotherapie, die kommen ja dann irgendwann zur Beratung, mit denen umzugehen und ich kann entweder mit denen gemeinsam trauern über ihr furchtbares Leben oder ich versuche Impulse zu setzen, ob es irgendwo möglich ist, eine Wendung in diesem Leben hinzukriegen, eine Umdeutung oder diese Elemente, die wir hier gebracht haben, irgendwo einen Ansatz zu finden. Mal gelingt das und mal gelingt das auch nicht. Das ist richtig. Aber wir können nächstes Mal gerne ein bisschen mehr negative Beispiele
machen. Ich wollte ein positives Beispiel bringen. Und zwar als Reaktion auf den Beitrag, wenn ich mit meinen Schülern in der Erwachsenenbildung gearbeitet habe, da war es oft so, da habe ich einen an den Tisch geführt und gesagt, was sagen Sie zu der Arbeit? So, die gefällt mir ganz gut. Ich sage, warum haben Sie vorhin den Papierkorb geschmissen? Ich sage, ich habe sie rausgeholt, habe es umgedreht, habe einen anderen neuen Ausschnitt gegeben, würden Sie die jetzt annehmen? Jawohl. Unter den Gesichtspunkten sage ich wieder ja zu der Arbeit. Also praktisch, er hat das, was er wollte, ist misslungen, aber er hat darüber übersehen, was er nicht wollte, was aber besser sein könnte.
Stand eigentlich als schönes Beispiel so für sich. Wollt ihr noch was dazu sagen?
Okay.
Ich habe vor wenigen Jahren ein Scheitern erlebt in meiner Arbeitsmotivation. Und im Bearbeiten durch Seelsorge bin ich dann dahinter gestiegen. Warum war mein Verhalten immer so, dass ich gescheitert bin? Und ich möchte euch Mut machen, wer vielleicht in seinem Leben da immer wieder so Knackpunkte erlebt, da komme ich nicht weiter, dass er sich wirklich Beratung holt. Und ich bin so von ganzem Herzen dankbar, dass Jesus an Dinge rankommt, die weit, weit, weit zurückliegen. Hier oben steht das von Scheitern und Schuld. Da war es Schuld von anderen Menschen an mir in der Kindheit. Und ich habe erlebt, die Kraft der Vergebung ist ganz, ganz wesentlich und entscheidend, um da weiterzukommen und da drüber zu kommen. Und von da heraus dann neue Schritte gehen zu können. Ich bin noch gespannt, wie es weitergeht, aber wie gesagt, ich möchte euch Mut machen, Jesus an die innersten Dinge in eurem Herzen ranzulassen, um an die Ursachen dranzukommen. Warum scheitere ich denn immer?
Ich gebe einfach mal an unsere letzte Wagner.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht was Neues wieder auf, ein neues Fass aufmache, aber ich bin zum Beispiel sehr, sehr traurig darüber, dass wir gesellschaftlich so gescheitert sind, dass in den Schulen die Zustände so schlimm sind, dass die Kinder aufgehetzt werden gegen ihre Familien, dass sie falsche Dinge lernen müssen, Thema Evolution und so weiter und so fort. Ich sehe das bei meinen Enkelkindern, es ist ja haarsträubend. Und jetzt habe ich gerade eine Zeitschrift von Z in der Hand gehabt, da wird das ganz deutlich behandelt, da bin ich sehr dankbar dafür. Und ich hoffe, dass die Wut solcher Menschen, wie ich einer bin, dass die ein bisschen was bewirken kann in der Gesellschaft. Wie weiß ich da ja überhaupt nicht, was man da machen könnte, aber ja, immer nur drüber reden und dagegen anreden, was soll man nur machen? Und die Kinder werden so geprägt, die werden geprägt und wir müssen zuschauen sozusagen, wir können gar nicht viel dagegen tun.
Also ich als Frau bin dankbar, dass ich heute lebe und nicht vor 100 Jahren. Und manches hat auch mit der Übung zu tun, die wir ganz am Anfang mit euch gemacht haben. Welche Geschichte schreibe ich über mein Leben und über unsere Gesellschaft? Wir haben in Deutschland noch nie so lange an einem Stück im Frieden gelebt wie jetzt.
Wie hat Reich Ranicki immer so schön sein literarisches Quartett beendet? Der Vorhang zu und alle Fragen offen.